DW Menschen und Märkte.
Unsere zwei großen Themen heute sind der Handelsstreit zwischen den USA und China und die Klimapolitik in Deutschland und Chile. Mein Name ist Insa Wrede. Am Wochenende hat sich der Handelsstreit zwischen den USA und China weiter hochgeschaukelt. Donald Trump hat die Strafzölle auf Importe aus China von 10% auf 25% erhöht und außerdem angeordnet, eine weitere Zollerhöhung auf so gut wie alle bislang noch ausgenommenen chinesischen Importe vorzubereiten. Darüber habe ich mit Gabriel Felbermayr, dem Präsidenten des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, gesprochen. Herr Felbermayr, halten Sie eine Lösung im Handelskonflikt zwischen den USA und China noch für möglich? Und wie könnte eine Einigung aussehen?
Ja, ich halte eine Lösung des Handelskonflikts zwischen China und USA für möglich, ja sogar für geboten. Donald Trump möchte ja als Sieger vom Feld gehen. Und das heißt, er muss die Chinesen zu Zugeständnissen bewegen, die er dann seiner Öffentlichkeit verkaufen kann, als Lösung des Konflikts, als Veränderung der Situation zu einem besseren hin. Er möchte ja Werte schaffen. Er möchte gerne der Präsident sein, der eingeht in die Geschichte als der, der die höchsten Aktienkurse, die höchsten Unternehmensgewinne produziert hat. Und dafür braucht er eine Beruhigung dieses Konflikts mit China. Deswegen ist das, was wir jetzt sehen, denke ich, diese schrittweise Eskalation, ein taktisches Manöver, um die Chinesen zu Zugeständnissen zu zwingen, aber auch um nach innen zu sagen, ich verhandle ganz hart und mache das, damit ich das Maximum heraushole, was die Chinesen mir zugestehen könnten. Wie genau eine solche Lösung aussehen kann, glaube ich, das kann uns dann durchaus im Detail überraschen. Die Chinesen werden wahrscheinlich versprechen müssen, was sie nicht alles kaufen, von Flüssiggas bis Sojabohnen bis hin zu amerikanischen Flugzeugen. Das wird eine sehr, sehr ungewöhnliche Lösung sein, glaube ich. China wird sicher an einigen Punkten auch tatsächlich genötigt sein werden, an eigenen Institutionen oder Gesetzen etwas zu verändern. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, wird da sehr viel Symbolpolitik gemacht werden und sich an ganz konkreten einzelnen Projekten aufhängen. Denn auch das wird es dem Präsidenten erleichtern, die Dinge gut zu kommunizieren. Dann kann er seinen unterschiedlichen Unterstützergruppen sagen, ich habe die Chinesen dazu gebracht, dass sie mehr von euren Gütern kaufen. Und das legt sich dann natürlich sofort um in höheren Absätzen, höhere Beschäftigung, höheren Gewinnen in diesen Branchen.
Eine Einigung wäre also die beste Lösung. Was aber, wenn es keine gibt? Schon jetzt bremst der seit einem Jahr schwelende Konflikt die Weltwirtschaft. Was können die Folgen sein, wenn der Streit weiter eskaliert?
Ja, wenn der Streit weiter eskaliert und es tatsächlich zu einer langfristigen Belastung mit Zöllen kommt, des gesamten amerikanisch-chinesischen Handels, also 540 Milliarden Dollar an Importe der Amerikaner, 120 Milliarden Importe der Chinesen aus Amerika, wenn das alles mit Zöllen belastet würde, dann rechnen wir damit, dass 40, 50 Milliarden Dollar an Weltwirtschaftsleistung vernichtet werden dadurch. Das wäre für die Welt keine gute Nachricht, das wäre insbesondere für China keine gute Nachricht, denn dieser Handelskonflikt ist jedenfalls ökonomisch gesehen für China sehr viel teurer als für die USA. Und all die Länder, die stark an China hängen mit ihrer eigenen Konjunktur, sei es in Südostasien, sei es auch in Europa, Deutschland zum Beispiel, die wären durch eine solche Schwächung Chinas stärker betroffen. Insofern gibt es da schon ein erhebliches Gefahrenpotenzial, falls diese Einigung nicht zustande kommt. Und selbst wenn sie zustande kommt, dann geht zwar Donald Trump als Sieger vom Platz oder wird das so inszenieren, aber für die Welt ist das auch nicht gut, denn diese Art von bilateraler Absprache, die unter hohem Druck entsteht, die dann auch sehr unkonventionell wahrscheinlich gestaltet wird, China verspricht dies und jenes zu kaufen, diese Art von Abrede, die ist natürlich mit der Welthandelsorganisation, mit dem Multilateralismus nicht gut vereinbar. Was man auch dann sehen würde, ist, wie stark die USA in der Lage sind, selbst eine sehr große Volkswirtschaft, nämlich die chinesische, so stark unter Druck zu setzen, dass sie Zugeständnisse macht. All das schürt weitere Unsicherheit. Und deswegen, was Trump als Sieg verkaufen würde, wäre sicherlich nicht unbedingt das Beste für die Weltwirtschaft insgesamt.
Trump hat ja außerdem verkündet, die USA könnten die Produkte, die sie bisher aus China beziehen, künftig entweder selber produzieren oder eben aus Ländern kaufen, die nicht mit Zöllen belegt wurden. Ist das realistisch?
Teilweise ja. Also wir sehen ja jetzt schon, dass es zu Handelsumlenkungseffekten kommt. Die Chinesen haben ja kurzzeitig den Import von amerikanischen Sojabohnen stark eingeschränkt. Und dann sind diese Sojabohnen eben nicht mehr nach China gegangen, sondern nach Europa. Allerdings zu Preisabschlägen. Also die amerikanischen Farmer konnten nicht zu den üblichen Preisen ihre Sojabohnen an andere Käufer veräußern. Und da blieben also Kosten übrig. Und die Vorstellung, dass man das, was man heute aus China holt, zu Hause produzieren könnte, die ist ziemlich verquer. Denn die amerikanische Volkswirtschaft ist nahe an ihrer Vollauslastung. Das heißt, wenn man wirklich diese 540 Milliarden an Importen nicht mehr aus China holen will, sondern aus den USA selber, dann müsste man auch die Ressourcen aufbringen. Die Arbeitskräfte, das Kapital, den Boden und so weiter, um diese Produktion darzustellen. Und das ist in einer Ökonomie mit Vollauslastung eigentlich überhaupt nicht vorstellbar. Das müssten also Güter sein, die nicht aus China kommen, sondern dann eben von anderen Handelspartnern. Und da gibt es viele, die sich freuen würden, mehr in die USA zu exportieren. Aber das große Ziel des Herrn Trump, nämlich die Verringerung des Leistungsbilanzdefizits gegenüber der Welt, das wird auf diese Art und Weise ganz sicher nicht erreicht.
Wie würde sich eine Eskalation des Konfliktes zwischen China und den USA auf Europa und auch auf Deutschland auswirken?
Das ist eine sehr interessante Frage, denn in Europa könnten wir durchaus auch positive Effekte sehen durch diesen Konflikt. Einerseits, wenn Amerika und China sich gegenseitig abschotten, dann bedeutet das, dass in den Märkten China und USA neue Chancen entstehen könnten für europäische Wettbewerber, die bisher dort nicht verkauft haben, weil dort die Chinesen oder die Amerikaner die besseren Karten haben. Also das könnte sogar positiv wirken auf uns einerseits. Andererseits aber, wenn dieser Konflikt USA-China dazu führt, dass das ganze internationale Welthandelssystem aus den Fugen gerät, dass die WTO große Schäden nimmt, dann würde das auch uns hier in Europa negativ betreffen, nicht nur im Handel mit China und den USA, sondern auch im Handel mit Dritten. Und das wäre dann in Summe wahrscheinlich nicht gut für uns. Aber es gibt eben tatsächlich auch positive Chancen aus dem Konflikt. Und wenn Donald Trump erreichen würde, was er sich vorgenommen hat, also wenn er China ein Stück weit offener macht, dann könnte das auch wiederum für Europa ganz gut sein. Wir sehen das jetzt schon dadurch, dass die Chinesen ihre Importzölle für Autos gesenkt haben, auch unter dem Druck der Amerikaner. Das hilft jetzt schon europäischen Exporteuren. Und im Investitionsbereich sehen wir jetzt schon, dass China den Joint-Venture-Zwang aufgehoben hat in manchen Bereichen. BASF zum Beispiel und BMW können 100% Töchter gründen in China. Das war bisher auch nicht der Fall. Das sind Bereiche, wo man sieht, dass Europa aus diesem Konflikt auch nicht nur Schaden hat, den haben wir sicher durch die Unsicherheit, aber auch Nutzen ziehen kann, wenn nämlich der Marktzugang in China dadurch besser werden sollte.
Das war Gabriel Felbermeier vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Nicht nur China ist im Visier des US-Präsidenten, auch den Europäern droht Ungemach, denn am 18. Mai entscheidet sich, ob die USA Strafzölle auf europäische Autoimporte erheben. Viktor Goldka hat Stimmen dazu gesammelt, wie Europa mit dem drohenden Konflikt umgehen kann.
Im Zollstreit mit China macht US-Präsident Donald Trump dieser Tage mehr Druck. Vielen Europäern macht das Angst, denn sie befürchten, dass bald Europa in Sachen Handel dran sein dürfte. Denn was Donald Trump von der EU hält, das hat er immer wieder gesagt. Wenn Sie auf die EU schauen, die ist sehr fundamental gegen uns in Sachen Handel. Die schicken ihre Autos hier rüber, alles Mögliche, und wollen unsere Produkte nicht kaufen. Das können wir einfach nicht geschehen lassen. Schon vergangenes Jahr hat Trump deswegen gedroht. Er könnte europäische Autoimporte mit Strafzöllen belegen. Grundlage dafür könnte ihm ein Gutachten des US-Handelsministeriums liefern. Das sollte prüfen, ob Europas Autos ein Sicherheitsrisiko für die USA sein können. Ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, sagen viele Experten hierzulande, inhaltlich Blödsinn, aber formell eben eine Rechtfertigung für Zölle, so EU-Expertin Barbara Böttcher von der Deutschen Bank.
Das ist das, was am einfachsten anzuwenden ist. Andere Regeln wie Dumpingpreise oder verzerrter Wettbewerb ist nur sehr schwer nachzuweisen. Diese Regelungen über die Sicherheitsaspekte sind so unspezifisch und vage formuliert, dass es sehr schwer ist, das zu konkretisieren.
Bis Freitag kann Trump jetzt überlegen, was er mit den Autozöllen macht. Ob er sich jetzt also auch noch Europa zur Brust nimmt. Und bis Freitag sollten auch viele EU-Bürokraten überlegen, was sie Trump bei Handelsgesprächen als Bonbon anbieten können. Volkswirt Oliver Rakau von Oxford Economics meint, viel ist das nicht. Allenfalls kleine Korrekturen bei Details.
Die Erleichterung der Importe von Flüssiggas aus den USA, die sehr hoch auf Trumps Agenda liegen. Zum Beispiel könnte man bei dem Flüssiggas den Bau von neuen Terminals für deren Import in Europa unterstützen.
Doch es ist eben fraglich, ob sich Trump von klein-klein beeindrucken lässt. Die EU sollte sich lieber endlich mal ans Kopfende des Verhandlungstisches setzen, sagt Michael Heise von der Allianz.
Wir sollten die USA herausfordern, in Richtung einer Freihandelszone zu gehen zwischen den USA oder Nordamerika und der Europäischen Union. Das wäre eine aktive Linie, die Herrn Trump dann auch einmal herausfordern würde.
Vielleicht könnte Trump die Europäer bei all dem Streit mit China aber auch verschonen. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich, glaubt Barbara Böttcher von der Deutschen Bank.
Man fragt sich wahrscheinlich schon, ob Trump an mehreren Fronten gleichzeitig verhandeln will und kann. Von daher ist es nicht ausgeschlossen, dass diese Frist jetzt erstmal verstreicht.
Denn der amerikanischen Regierung fehlen offenbar schlicht die Verhandler, um an zwei Brandherden gleichzeitig aktiv zu werden. Der Handelsstreit mit der Europäischen Union wäre so aber allenfalls aufgeschoben, nicht aufgehoben.
In Berlin hat heute Morgen der Petersburger Klimadialog begonnen. Mit dabei Minister aus rund 35 Staaten. Sie beraten zwei Tage lang über die Umsetzung des Klimaabkommens von Paris. Mit dabei auch Umweltministerin Svenja Schulze. Mirjam Meinert hat mit ihr über die Klimaschutzpolitik in Deutschland gesprochen.
Frau Schulze, die Appelle lesen sich immer gleich, richtig voran geht's nicht. Wie frustriert sind Sie?
Ich bin überhaupt nicht frustriert, weil ich habe eine ganze Menge ja schon durchgesetzt. Es gibt jetzt ein Klimakabinett, wo unter Leitung der Kanzlerin alle zusammenkommen und ihre Maßnahmen auf den Tisch legen müssen. Es ist vollkommen klar, dass in 19 die ganzen Gesetze jetzt auf den Weg gebracht werden, die notwendig sind.
Das planen Sie alles. Trotzdem geht das alles ziemlich langsam und man hat so ein bisschen das Gefühl, Deutschland ist vom Treiber zum Bremser geworden.
Ja, das ist so. Wir waren mal auf den vorderen Plätzen im Klimaschutz und sind weit zurückgefallen. Das darf aber so nicht weitergehen. Das ist für uns wichtig, dass wir diejenigen sind, die die innovativsten Technologien haben, dass wir diejenigen sind, die für alle Länder die technischen Lösungen auch finden. Deswegen will ich, dass wir das wieder ändern und dass wir wieder vorne mitspielen.
Das scheint, auch wenn Sie das immer wieder betonen, trotzdem nicht so richtig zu klappen. Die Initiative von Frankreichs Präsident Macron, bis 2050 den CO2-Ausstoß quasi auf Null zu bringen, die will die Kanzlerin ja auch nicht unterstützen. Ist dann quasi klar, mit der Regierung wird's nichts?
Nein, ich glaube, dass wir das auch in dieser Regierung hinbekommen können. Ja, das ist so, dass da nicht alle sofort mit Jubel dabei sind. Aber wir wollen für die nächsten Generationen auch noch einen Planeten hinterlassen, auf dem man leben kann. Und das ist es, was wir im Moment tun. Wir vernichten unsere Lebensgrundlagen. Und gerade wir in Deutschland mit dem Know-how, was wir haben, mit den vielen Leuten, die neue Dinge vorantreiben können, wir müssen doch diejenigen sein, die die Lösungen jetzt liefern. Und ich glaube immer noch, dass das geht. Da sind doch auch viele, die da mitmachen wollen, auch viele aus der Industrie.
Sie werben beispielsweise für eine CO2-Steuer. Bisher sind da die Reaktionen, sag ich mal, eher verhalten, gerade aus der Union. Sie haben immer wieder betont, auch letzte Woche wieder, Sie könnten die Kollegen überzeugen irgendwie. Wie soll das konkret klappen?
Naja, wir müssen ja Lösungen auch für uns finden in der Regierung, wie wir es schaffen, CO2 zu reduzieren. Ich habe zwei Vorschläge gemacht. Ich habe das Klimaschutzgesetz auf den Tisch gelegt mit konkreten Verantwortlichkeiten. Und das Zweite ist, ich habe gesagt, dass ein CO2-Preis ein sinnvolles Instrument sein kann. Diese beiden Vorschläge liegen da jetzt. Ich arbeite mit drei Forschungsinstituten im Moment daran, den CO2-Vorschlag genauer zu machen. Also wie passt das in unser Steuersystem? Wie könnten wir Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen auch wieder Geld zurückgeben, damit sie sich das leisten können? Und wenn der Vorschlag konkret vorliegt, dann müssen andere bessere Vorschläge machen.
In der Bevölkerung sieht das offenbar nicht ganz so aus. Umfragen sagen, dass 61% gegen eine solche CO2-Steuer sind. Wie wollen Sie die denn überzeugen?
Ich glaube, wenn wir erstmal genauer sagen, was da eigentlich passiert, nämlich, dass es einen Anreiz geben soll, kleine, sparsamere Autos zu fahren, die weniger CO2 ausstoßen, dass es sich lohnen muss, auch solche Autos anzuschaffen zum Beispiel, dass es sich lohnen muss, Gebäude zu dämmen, damit die Nebenkosten sinken für die Menschen, die dort zur Miete wohnen. Solche Dinge will ich anreizen. Und ich glaube, wenn das erstmal deutlicher wird, dann werden wir auch mehr Befürworter finden.
Soweit zum Klimaschutz in Deutschland. Co-Gastgeber des derzeitigen Petersburger Klimadialogs ist Chile, denn dort soll im kommenden Dezember der nächste UN-Klimagipfel stattfinden. Das nehmen wir zum Anlass, zu schauen, wie es in Chile selber um den Klimaschutz bestellt ist. Anne Herberg.
Mitten aus der Atacama-Wüste, einem der trockensten und heißesten Orte der Welt, ragt ein 250 Meter hoher Turm. Darum ein Kreis rund aus Spiegeln. Die Anlage hat etwas von einer Ritualstätte aus einem Science-Fiction-Szenario. Und tatsächlich ist das, was gerade hier in Chiles Norden entsteht, zukunftsweisend. Cerro Dominador ist Lateinamerikas erstes Solarturmkraftwerk. Mit einer Leistung von 110 Megawatt sollen in Zukunft mehr als 380.000 Haushalte versorgt werden. Projektmanager Francisco Vizcaino kommt aus Spanien. Die 10.000 Heliostaten, wie die Spiegel genannt werden, werfen das Sonnenlicht wie durch eine Lupe gebündelt auf einen Punkt und erzeugen so Hitze von über 600 Grad. Der Clou an dieser konzentrierten Solarenergieanlage: die Energie wird in riesigen Speichern als flüssiges Salz zwischengelagert. Wasser, das hindurchgepumpt wird, verwandelt sich in Dampf, der eine Turbine antreibt. Die Hitze kann gespeichert werden, so können wir rund um die Uhr Energie erzeugen. Nachts, tagsüber, bei wolkigem Himmel, immer dann, wenn wir sie brauchen. Die Solarthermie ermöglicht das. Cerro Dominador ist das Aushängeschild von Chiles Energiewende. Machten 2014 Sonne und Wind gerade mal 6% des chilenischen Energiemixes aus, sind es heute schon 20%. Und bis 2040 will Chile seine gesamte Energie aus Erneuerbaren gewinnen. Ingrid Wehr von der Heinrich-Böll-Stiftung.
Lateinamerika gehört ja nicht zu den großen Umweltsündern, ne? Sondern lediglich 10% der weltweiten Treibhausgasemissionen gehen von lateinamerikanischen Ländern aus. Die Sünder sind wir. Und die Länder Lateinamerikas, darunter auch Chile, sind eigentlich eher diejenigen, die besonders stark vom Klimawandel und extremen Klimaphänomenen betroffen sind, ohne viel dazu beizutragen.
Bei der Energiewende steht so auch vor allem der Preis und die Versorgungssicherheit im Vordergrund. Nicht in erster Linie das Klima. Subventionen vom Staat gibt es dafür nicht. Und auf dem neuen Markt herrscht eine hohe Konzentration mit wenigen Unternehmen. Modelle der Bürgerbeteiligung oder mehr Partizipation der Zivilgesellschaft gibt es dagegen kaum. Und nach wie vor besteht in Chile immer noch eine große Abhängigkeit von der Kohle zulasten der lokalen Bevölkerung.
Es gibt im Land 5 sogenannte Zonas de Sacrificio, Opferzonen, die praktisch unbewohnbar sind, da sie so verschmutzt sind durch die Stromerzeugung, durch die schmutzige Stromerzeugung, dass sie die Gesundheit der Bevölkerung gefährden. Es ist also eine Energiewende mit Abstrichen, mit Ambivalenzen, mit Widersprüchen.
Vor allem im Bereich Wasserkraft kommt es im Land immer wieder zu Konflikten, auch wegen gravierender Umweltschäden durch Staudammprojekte, beispielsweise in Patagonien. Das Abkommen von Escazú, bei dem es um die Verbindung von Umweltschutz und Menschenrechten geht, hat Chile zwar mit vorangetrieben, dann aber nicht unterschrieben. Ein Widerspruch, gerade weil Chile in Lateinamerika zunehmend die Vorreiterrolle zufällt. Vor allem nachdem sich Brasilien, das in der internationalen Klimapolitik früher als Vermittler zwischen Industrie- und Entwicklungsländern auftrat, immer mehr zurückzieht. So sprang Chile als Gastgeber ein, als der neue Präsident Jair Bolsonaro die eigentlich in Brasilien geplante Klimakonferenz 2019 abgesagt hat.
Das war's schon wieder für heute aus der Wirtschaft. In der Technik war Christoph Grove. Mein Name ist Insa Wrede. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.